Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ja ein Format, das alle zwei Wochen gratis erscheint und in dem ich Gäste begrüße, die ja vielleicht auch nur entfernt mit Videospielen zu tun haben, aber irgendeinen Bezug gibt es da immer. Ich habe auf meinem Magazin vor einigen Monaten die Reihe Game Studies gestartet, wo ich Aufsätze vorstelle. Und ich hatte mir vorgenommen, da möglichst auch die Verfasser, die Autoren einzuladen, um da mal konkreter drüber zu sprechen. Und diesmal hat es tatsächlich geklappt, denn ich begrüße heute Tobias Unterhuber. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Der Tobias lehrt und forscht an der Uni Innsbruck, und zwar zu Literatur und Medien, insbesondere zu Computerspielen. Und ich habe vor einiger Zeit seinen frei verfügbaren Aufsatz »Das ewig neue Medium, die Geschichtslosigkeit der Computerspielgeschichte«, der ist sogar 2024, also recht aktuell erschienen, in einem Sammelband namens »Spielkritik – Kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus«. Und ja, den habe ich vorgestellt. Ich weiß aufgrund der Reaktion und des Feedbacks, dass der von einigen Leuten als recht interessant empfunden wurde. Und jetzt haben wir Gelegenheit, mal mit Tobias drüber zu sprechen. Also fange ich gleich mal damit an.
Sehr gerne.
Aber bevor wir da so konkret werden, erzähl doch mal, was bist du für ein Spieler und wie bist du denn in diesen akademischen Bereich gekommen?
Ich bin einfach schon immer mit Spielen aufgewachsen. Also mein erstes Spiel, das ich jemals gespielt habe, und das kann ich tatsächlich interessanterweise fast auf den Tag genau sagen, dass ich sozusagen selbstständig zum ersten Mal gespielt habe, war das erste Monkey Island, und zwar am Tag meiner Erstkommunion, skurrilerweise. Aber eigentlich begleiten mich Spiele schon viel länger. Und insofern hatte ich immer schon ein Interesse für Spiele, und zwar eigentlich sehr breit gestreut, eher sozusagen im Adventure- und Rollenspielbereich. Das wäre so mein stärkster Fokus, aber ich spiele eigentlich alles quer durch, ob Indie, ob Mainstream oder ähnliches. Und wie ich in die akademische Game Studies Bubble gekommen bin, hat mit einem Seminar bei mir im Studium zu tun, das 2009 von Marcel Schellong und Gebhard Grelczak an der LMU München gegeben wurde, mit dem klangvollen Titel Computerspielphilologie. Das war im Sommersemester 2009. Und es war eben der Versuch, aus einer philologischen, also literaturwissenschaftlichen Perspektive, sich mit Spielen auseinanderzusetzen. Und da wollte ich unbedingt dabei sein, weil ich dachte mir so, okay, ich lese gerne, ich schaue gerne Filme, ich schaue gerne Serien, aber spielen tue ich eigentlich fast noch lieber. Ich hatte damals Glück, einen der heiß begehrten Plätze zu bekommen, die ausgelost wurden, weil so viele Bewerbungen dabei waren. Und da nahm sozusagen das Unheil oder die Geschichte seinen Lauf. Es war ein super spannendes Seminar, aus dem dann ein Jahr später sogar ein Kolloquium, ein freiwilliges Kolloquium, ein Forschungskolloquium in München entstanden ist, aus dem dann wiederum ein Jahr später eine akademische Zeitschrift, Paidia, Zeitschrift für Computerspielforschung, entstanden ist und die uns sozusagen oder mich und auch meine KollegInnen aus dieser Runde so seitdem eigentlich auch begleitet. Das heißt, so bin ich da reingerutscht und dann merkt man, okay, da gibt es ja doch ein bisschen mehr Forschung, und dann fängt man irgendwann selber an zu forschen und dann macht man erstmal Literatur und Games und irgendwann macht man vielleicht doch fast nur noch Games und dann macht man wieder ein bisschen Literatur, ein bisschen andere Medien. Aber so, das war der Anfang tatsächlich. Und das Schöne ist vielleicht bei den Game Studies, und das hat mit der bisschen fehlenden Etablierung oder Institutionalisierung zu tun, dass es ein Feld ist, das sehr offen ist, auch für junge WissenschaftlerInnen, für Leute, die jetzt noch nicht ihren Abschluss haben, die noch nicht schon ein Doktorat hinter sich haben, sondern eigentlich, solange das Abstract für die Tagung oder für den Sammelband gut ist, ist man da eigentlich sehr, sehr offen. Also so war es zumindest der Phase, wo ich begonnen habe. Das heißt, ich war in meinem Magisterstudium schon auf den ersten Tagungen, habe die ersten Dinge publiziert, und das ging dann so weiter im Doktorat und jetzt im Postdoc noch viel mehr.
Ja, du hast 2009 erwähnt, als ich anfing, mich mit Spielen zu beschäftigen als Journalist, das war so um 2000 rum, da waren die Game Studies als solche überhaupt noch gar nicht richtig zu erkennen und zu greifen. Und interessanterweise hat sich das so ein bisschen parallel entwickelt, auch mit dem Boom der Independent Games aus meiner Perspektive. Mhm. Und 2009 gab es natürlich schon die ersten Ansätze und auch schon breitere Veröffentlichungen. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen. Heute, im Jahr 2024, das merke ich ja, wenn ich recherchiere zu Aufsätzen über Game Studies, Das ist eine Fülle. Es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven auf Spiele von Kulturwissenschaftlern, von Soziologen, von Historikern, von Philosophen und so weiter, dass das eigentlich für mich eine Freude ist, aber gleichzeitig auch so ein Irrgarten. Mhm. Also wenn man sich als Außenstehender mit diesem akademischen Bereich beschäftigen will, fällt es einem manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Ich weiß aus Erfahrung, als ich damals Geschichte und Sprachwissenschaften studiert habe, da ging es mir ähnlich. Da musst du dir auch erstmal so einen Fundus verschaffen. Wo sind eigentlich Anlaufstellen? Wo gibt's aktuelle Magazine? Wie würdest du denn den Status quo beschreiben? Ich höre oft, dass es zwar sehr populär ist, sich mit Spielen zu beschäftigen akademisch, aber dass diese Bereiche meist auch an Fakultäten angegliedert sind oder eher ja so nebenbei mitgemacht werden.
Das, glaube ich, trifft zu. Also es gibt Computerspielforschung oder Game Studies, den Begriff tatsächlich gibt es so seit 2001. Forschung zu Spielen, auch geisteswissenschaftliche Forschung jetzt im Speziellen, gibt es aber schon seit den 80er Jahren. Also die erste Dissertation überhaupt wurde von Mary Ann Buckles 1985 in San Diego in der Germanistik zum Beispiel geschrieben, also die erste geisteswissenschaftliche Dissertation. Und auch in den restlichen 80er und 90er Jahren ist tatsächlich viel Forschung passiert. Das Projekt Game Studies ist ein trans- und interdisziplinäres Projekt. Das heißt, es ist immer schon so gewesen, dass sich nicht nur eine Disziplin dafür interessiert, weil Spiel, ganz allgemein gesprochen, und das Computerspiel ebenso, sehr allgemein vorhandene, ubiquitäre Phänomene sind. Also gespielt wird immer und überall, zu jeder Zeit und jeder Kultur. Und das Computerspiel macht das nicht sehr viel anders erstmal. Computerspiele werden auch überall gespielt, in jeder Kultur, zu jeder Zeit. Und das macht es, glaube ich, auch so zu einem Bereich, wo sehr, sehr viele Stimmen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen können. Das ist eigentlich auch schön. Franz Mayra hat einmal gesagt, dass das am Beginn der Game Studies eigentlich nicht unbedingt der Plan war, so interdisziplinär loszulegen, sondern es war in gewisser Weise Notwendigkeit, diese Forschung überhaupt zu legitimieren. Aber im Nachhinein hat sich das als ein Glücksgriff erwiesen, weil eben diese verschiedenen Perspektiven zusammenkommen. Und das, glaube ich, ist auch was wir in allen Sammelbänden, in allen Zeitschriften, auf allen Tagungen etc. eigentlich immer sehr, sehr schön sehen, dass das Interesse, auch das akademische Interesse, aus unglaublich vielen Richtungen kommt. Was aber vor allem im deutschsprachigen Raum bisher immer noch fehlt, ist die tatsächliche Institutionalisierung. Also es gibt kaum reine Game Studies Studiengänge. Es gibt einen Haufen Studiengänge für Game Design. Aber das ist natürlich ein anderer Fokus. Denen geht es darum, selber Spiele zu machen. Uns geht es erstmal darum, Spiele zu untersuchen. Was das bedeutet, ist dann sehr unterschiedlich. Aber da fehlt bisher mit der Ausnahme von Bayreuth, mit dem Master Computerspielwissenschaften, eigentlich die Anbindung an die Lehre. In der Forschung ist es genauso, wie du gesagt hast. Es gibt sie eigentlich an jeder Universität. Es sind immer ein paar Leute, mal mehr, mal weniger, die sich für Spiele interessieren, aus verschiedensten Perspektiven und die idealerweise natürlich zusammenarbeiten, aber oft werden die Leute zu EinzelkämpferInnen oder kriegen das gar nicht mit, weil die Unis so groß sind. Bei ein paar tausend MitarbeiterInnen ist es manchmal auch sehr, sehr einfach zu übersehen, dass Leute zu gleichen Themen forschen oder zum gleichen Gegenstand. Ich kann jetzt hier sagen, in Innsbruck haben wir vor einigen Jahren genau deswegen eine Forschungsgruppe zum Beispiel ins Leben gerufen, die versucht, diese verschiedenen Perspektiven zu bündeln. Und das sind so bei uns an der Universität so circa 20 Leute, plus minus 5, sagen wir mal, die auch wirklich aus allen möglichen Fakultäten, Instituten etc. kommen. Also da sind Literatur- und MedienwissenschaftlerInnen dabei, da sind KunstwissenschaftlerInnen dabei, da sind Leute aus der Geschichte dabei, Leute aus der Psychologie, aus der Pädagogik, aus der Theologie und so weiter und so weiter. Zum Beispiel auch aus der Sportwissenschaft, was ich sehr, sehr spannend finde. Weil E-Sport ist Sport und so weiter. Und das zu bündeln und einfach mal zu schauen, okay, wo können wir uns austauschen, war einer unserer großen Anliegen hier in Innsbruck. Aber sowas passiert nicht nur hier, sondern das ist ja auch zum Beispiel der AKGWDS, also der Arbeitskreis Geisteswissenschaften und digitale Spiele, ist ja auch so ein Platz, wo genau diese verschiedenen Perspektiven idealerweise zusammenkommen. Oder auch die Ludo-Bande als für die Young Academics vor allem, sind alles Momente, wo das Interesse an Videospielen oder Computerspielen, das auch ins Akademische umschlägt, gesammelt und versucht wird, dass man sich austauschen kann, etc. Aber es fehlen immer noch die Institute, es fehlen die Studiengänge, es fehlen die Professuren, so ganz blöd gesagt, gerade im deutschsprachigen Raum. In anderen Ländern sieht das besser aus, also der amerikanische Bereich oder auch gerade der skandinavische wären so ein Beispiel, wo es sowas gibt. Zwar nicht überall, aber es gibt es. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz hinken da immer noch etwas hinterher.
Jetzt ist der akademische Bereich zwar sehr aktiv, also es gibt vielfältige Perspektiven, du hast das erwähnt, Organisationen und auch ja, Plattformen, die sich dezidiert damit beschäftigen, Sammelbände, Veröffentlichungen. Der Fundus ist groß. Wie siehst du das im öffentlichen Raum, also in der Wahrnehmung der Game Studies, sowohl innerhalb der normalen Medien als auch der Spielepresse vielleicht oder auch Social Media? Da habe ich das Gefühl, das taucht schon natürlich öfter auf, weil einfach auch die Veröffentlichungsplattform weiter hallen, sage ich mal. Wenn du deine Keywords eingibst, wenn du dich für bestimmte Spiele interessierst, dann bekommst du eben auch Themen dazu, die vielleicht manchmal aus dem akademischen Bereich kommen. Aber wie ist da deine Sicht auf den öffentlichen Raum? Wie werden Game Studies da wahrgenommen?
Social Media ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, wo das relativ gut funktioniert. Also sei es zumindest, als Twitter noch Twitter war und nicht X, war das zum Beispiel ein Punkt, wo sich nicht nur die Scientific Community vernetzt hat, sondern auch das die Forschung, die Ergebnisse nach außen getragen wurden, ganz stark. Blue Sky ist so ein bisschen der Nachfolger und ich hoffe, dass das auch wieder weiter anlaufen wird. Das war tatsächlich extrem wichtig, glaube ich, für die allgemeine Wahrnehmung. Allerdings ist die eben auch oft auf Social Media begrenzt. Der Spielejournalismus hat sich, glaube ich, auch in den letzten 10 Jahren deutlich mehr geöffnet. Also da, glaube ich, gab es früher irgendwie Berührungsängste, die ich nie ganz verstanden habe, aber sie waren da. Jetzt wird durchaus auch mal Expertise eingeholt, es wird nachgefragt. Man sucht vielleicht Leute für bestimmte Themen tatsächlich aus dem Feld. Es gibt natürlich auch Schnittmengen, Leute, die im Journalismus und in der Wissenschaft arbeiten, etc. Was die allgemeine öffentliche Wahrnehmung angeht, da ist es tatsächlich oft so, dass das für viele immer noch ein vollkommenes unbekanntes Land ist, dass man das machen kann. Wenn man den Leuten dann erklärt, naja, aber überlegen wir mal, welche Rolle spielt Spiel eigentlich für Gesellschaft, für Kultur ganz allgemein? Jetzt noch nicht mal das Computerspiel. Wir spielen unser ganzes Leben hindurch. Spiel ist eine der wirklich grundlegendsten Formen von Aktivitäten, von gemeinsamen Handeln, die wir in unserem Leben eigentlich kennenlernen. Dann würden die meisten eigentlich ja schon verstehen, ja, okay, das lohnt sich vielleicht, dass man das erforscht. Aber dass es da schon Forschung gibt, ist etwas, das oft nicht so wahrgenommen wird. Und da ist es natürlich daran, auch an uns als WissenschaftlerInnen stärker in die Wissenschaftskommunikation zu gehen, sogenannte Third-Mission-Projekte zu machen, also die Forschung aus der Uni in die Stadt oder in die Gesellschaft zu bringen. Was wir hier zum Beispiel auch in Innsbruck machen, als eine Form, wo wir das jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit einem Programmkino hier in Innsbruck zum Beispiel, wo wir regelmäßig Spielungen machen. Also man kann sich das vorstellen wie eine Literaturlesung, nur dass wir ein Spiel anspielen und danach über mögliche wissenschaftliche Positionen oder Forschung zu diesem Spiel diskutieren. Das ist freier Eintritt. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, um einfach das unter Leute zu bringen, die das erstmal grundsätzlich offen sind gegenüber dem Thema. Aber jetzt, wenn wir uns in dem journalistischen Bereich zum Beispiel anschauen, die großen Tages- und Wochenzeitungen, da haben Games zwar manchmal schon ihren Platz gefunden, würde ich sagen, aber die Forschung dazu kaum bisher. Hm.
Ja, und jetzt hast du schon angesprochen, dass einerseits hat sich vieles zum Positiven hin verändert, was die Betrachtung von Spielen angeht und auch die Wahrnehmung in der Gesellschaft. Mittlerweile gibt es nicht nur eine Vielfalt natürlich an akademischen Betrachtungen, sondern auch an Spielen und es hört einfach nicht auf. Es ist eine regelrechte Flut. Du sagst, jeder spielt, das Spiel ist überall da und das stimmt natürlich, vom Smartphone über das Tablet bis zum großen Bildschirm und bis hin zur Gamification im beruflichen Bereich, überall findest du Spuren des Spiels. Jetzt hat diese Flut natürlich auch den Nachteil, dass man von ihr weggeschwemmt werden kann. Dass da so viel ist, dass man das gar nicht richtig überblicken und durchdringen kann. So ging es mir damals auch manchmal als Spielejournalist. Kaum hast du dich mit einem Spiel, mit einem Thema einigermaßen intensiv beschäftigt und konntest deine Rezension anbieten oder deinen Test, war schon wieder das nächste da. Und der Stapel wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und normalerweise hat die Wissenschaft ja den Vorteil, so ist zumindest der Eindruck von außen, der Zeit und der Geduld und der Betrachtung und der Einordnung von außen. Man kann mal Abstand nehmen. Man ist nicht in dieser Bringschuld wie so ein Journalist, der jetzt vielleicht jede Woche 3-4 Artikel herausbringen muss. Und da kommen wir auch schon auf deinen Aufsatz. Mhm. Und zwar das ewig neue Medium, die Geschichtslosigkeit der Computerspielgeschichte. Und ich zitiere jetzt einfach mal einen Satz, damit wir so eine kleine Basis haben, von der aus wir uns ja hin fortbewegen können. Spiele, die älter als circa 5 und jünger als 15 Jahre sind, fallen aus Listen, Aufzählungen und sogar als Forschungsgegenstand immer mehr aus der Wahrnehmung heraus. Neuartigkeit oder Novität scheint eine der zentralen und bestimmenden Elemente des Spieldiskurses zu sein. Und da gehst du ja so ein bisschen darauf ein, ne?
Ja, ich finde, das ist eine der Sachen, die mich immer wieder faszinieren. Es gab auf sozialen Medien immer mal wieder diese, nennt meine 4 liebsten Spiele. Ne, so 4 Bilder, 4 Namen und man gibt es weiter. Und das wurde auch in der Scientific Community, der Game Studies oft gemacht. Und mir ist selber aufgefallen, dass sich von Jahr zu Jahr meistens diese Spiele geändert haben und immer mit aktuellen Dingen ersetzt wurden. Das ist erstmal eine Einzelbeobachtung. Aber tatsächlich bemerkt man das auch. Wir haben eigentlich als Wissenschaft erstmal nicht das Drängen, dass wir das Aktuellste untersuchen müssen und dann sofort veröffentlichen müssen. Wir können uns idealerweise zumindest diese Zeit lassen. Aber schlussendlich sind wir auch vom Computerspieldiskurs geprägt und sind entweder fasziniert von Dingen, die wir schon immer toll fanden, weil sie unsere Kindheit und Jugend geprägt haben, und die wir jetzt auch wissenschaftlich untersuchen wollen, oder andererseits eben das Neue, das Neuartige am Puls der Zeit sein zu wollen. Und ich glaube, diese beiden Parameter, das finden wir in der Videospielkultur allgemein wieder, aber eben auch in den Game Studies immer wieder, dass wir eben merken, okay, da ist was Neues rausgekommen und es wird vielleicht 1-2 Jahre dauern, aber dann ist das große Ding. Beispiel, wo mir das besonders aufgefallen ist, als 2012 Telltale's The Walking Dead, also die Telltale-Series rauskam, war das für uns zum Beispiel auch in München wirklich ein Spiel, wo wir gesagt haben, okay, da kann man wirklich unglaublich viel machen. Wir haben dann auch ein Sammelband gemacht und so weiter und so fort. Also dazu sehr viel gearbeitet. Und das war ein tolles Beispiel dafür, wie zum Beispiel sowas wie Moral, Ethik in Spielen behandelt wird, aber auch welche Rolle eigentlich Entscheidungen, die wir als Spielende treffen, für Spiele haben, also wie wichtig das ist. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen das auch aus den Augen verloren selber und dann mal irgendwann wieder geschaut, weil ich nochmal einen Artikel zu der Serie gemacht habe oder einen Beitrag geschrieben habe, als ich fertig war, als die 4. Staffel rauskam, und habe dann so ein bisschen rumgefragt, ob irgendjemand eigentlich noch die 3. oder 4. Staffel überhaupt gespielt hätte. Ich habe niemanden gefunden. Keine einzige Person in meinen Kreisen, lustigerweise, die sich das angeschaut haben. Und es gab auch keine Forschung mehr dafür. Also da war von, sagen wir mal, 2012 kam das raus, bis so 2016, 2017 ist da extrem viel veröffentlicht worden und dann ist es komplett verschwunden. Und durch andere Dinge ersetzt worden, die eben mehr Leute interessiert haben. Und das ist alles Mögliche an. Das kann sowas wie Dark Souls sein, wo sehr viel gemacht wurde. Oder, keine Ahnung, wenn wir im narrativen Bereich bleiben, war das sowas vielleicht sowas wie What Remains of Edith Finch, das sehr, sehr viel Forschung abbekommen hat. Und so weiter und so fort. Aber erstmal ist das tatsächlich verschwunden. Das sind immer nur Einzelbeobachtungen jetzt, aber ich glaube, dass man das pauschalisieren kann, dass wir bemerken, dass eben auch wir immer wieder stark davon geprägt sind, so einen Fortschrittsgedanken zu haben. Jetzt aber das ist ja das Interessantere, weil es das Neuere, obwohl das natürlich eigentlich ein bisschen Quatsch ist. Nur weil etwas älter als 5 Jahre ist, ist es nicht irrelevant oder nicht unwichtig oder ähnliches.
Also du kritisierst so ein bisschen, dass sich die akademische Seite, also die Forschenden, vielleicht etwas zu sehr der journalistischen Seite angenähert haben, die ja immer der Aktualität hinterherrennen.
Genau, nur ich glaube, dass sozusagen in dem Fall das gar nicht, da überschneiden sich die Interessen oder das Vorgehen von Journalismus und Forschung ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass wir es vom Journalismus haben, sondern ich glaube, beides ist Teil eben dieser Computerspielkultur. Da brauchen wir nicht erst den Journalismus, dass wir erklären, dass wenn Doom 2 rauskommt, Doom 2 erstmal interessanter ist als Doom 1. Sondern das wussten wir auch auf dem Schulhof schon, so ganz blöd gesagt. Und diese Logik, glaube ich, setzt sich da sehr, sehr stark fort. Die prägt den Journalismus, der ja durchaus auch natürlich dafür da ist, auch die aktuellen Dinge zu besprechen, aber eine große Retrospektive oder ähnliches hat ja genauso seinen Platz. Es gibt ja Dinge, die auch weiterhin interessant bleiben. Und bei der Forschung ist es vielleicht noch mal widersprüchlicher, weil dieser Aktualitätsbezug erstmal gar nicht gegeben ist. Also den müssen wir nicht erfüllen. Wir sind ja schon aktuell, indem wir uns mit einem aktuellen Medium beschäftigen, wie dem Computerspiel. Das ist ja schon aktuell erstmal genug. Aber auch wir sind davon nicht gefeit. Und das ist mir ganz wichtig, dass es jetzt nicht eine Kritik ist, die sich nur an KollegInnen richtet und ich mich da selber fein rausnehme, sondern mir fällt es selber auf, dass man da immer wieder in diese Falle tappt und denkt, ah ja, jetzt kommt ja, jetzt machen wir dazu was. Und natürlich kann das auch einfach sein, okay, es kommen neue Spiele raus, das gibt neue Impulse, was man überhaupt forschen kann, oder man kommt gerade durch das Spielen von neuen Dingen darauf, was man eigentlich machen kann. Aber ich glaube, dass man eben dahinter ein größeres Pattern, ein größeres Muster erkennen kann, wie wir eigentlich mit sowas wie Spielgeschichte im weitesten Sinne überhaupt in der Games-Kultur, in der Spielkultur umgehen.
Und jetzt siehst du in deinem Aufsatz einen Zusammenhang zwischen der, du nennst das Geschichtslosigkeit, sowie der fehlenden kulturellen Anerkennung des Mediums innerhalb dieser Wahrnehmung des Neuen und dieser Beschäftigung mit dem ständig Neuen. Könntest du das vielleicht erklären? Aber ich zitiere noch mal einen Satz von dir, vielleicht für die Zuhörer. Denn auch der Film hatte Probleme mit seiner künstlerischen und kulturellen Anerkennung und löste dies durch eine Bestenliste, die lange Zeit von Citizen Kane angeführt wurde, der somit zum Meilenstein des Kinos und absoluten Kritikerliebling gemacht wurde.
Genau, und ich glaube, hier ist das allerwichtigste Wort, gemacht wurde. Das war nicht, Citizen Kane war es nicht einfach, weil es so ein großartiger Film ist. Es ist ein toller Film, will ich gar nicht in Frage stellen, sondern es sind tatsächlich die KritikerInnen, die das hochgejazzt haben und das eigentlich sich auch erst verfestigt hat dadurch. Man kann das aus verschiedenen Richtungen jetzt angehen, diesen Zusammenhang. Ich versuche das mal über dieses Konzept, das ich auch da verwende, von diskursiver Remediation zu erklären. Das ist erstmal, klingt total kompliziert, aber Remediation ist ein Konzept erstmal aus der Medienwissenschaft, das meint, wenn ein neues Medium auftaucht, dann tritt es immer irgendwie in Kommunikation mit den schon existierenden Medien, die vorhanden sind, und übernimmt Formen, Inhalte, Strukturen dieser alten Medien. Aber, und das ist ganz wichtig, das geht auch in die andere Richtung. Das heißt, neues Medium taucht auf, auch die existierenden Medien übernehmen Dinge dieser neuen Medien. Also es ist einfach so ein Austauschprozess, der passiert. Ganz knapp zusammengefasst. Aber was ich mit diskursiver Remediation meine, ist, dass das auch all die Praktiken, Rituale, die sich um Spiele anlagern, genauso betrifft. Und das kann man zum Beispiel sehr schön nachvollziehen, wenn wir uns eben diese Geschichte des Films anschauen. Der Film brauchte erstmal sowas wie Citizen Kane, und er brauchte vor allem zum Beispiel das Konzept des Auteur-Regisseurs. Der Regisseur ist erstmal ja derjenige, aus unserer Sicht wahrscheinlich schon, der über den kompletten Film bestimmt. Obwohl das so eigentlich gar nicht stimmt. Ein Film ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo unglaublich viele Leute beteiligt sind, und oft haben die Produzierenden mehr Mitspracherecht als die Regisseure vielleicht auch. Aber in den 50er, 60er Jahren hat die Nouvelle Vague, also die französischen Filmschaffenden, die damals versucht haben, eine neue Welle an Filmen in Frankreich zu produzieren, eben selber dieses Konzept erstellt, das sie selbst als Auteur bezeichnet hat. Das heißt, das sind die Genies des Films. Das gibt dann diesen Unterschied zwischen Auteur und Realisateur. Der Auteur ist so in Richtung der Regisseur, der seine innerste Seelenwelt und was weiß ich immer in diesen Film gießen kann, und da funktioniert es. Der Realisateur ist der nur Befehle ausführt. Das ist erstmal ein Konzept, das uns vielleicht irgendwie erstmal bekannt vorkommt, denn der Genie-Gedanke ist schon ein bisschen älter. Den kennen wir nämlich eigentlich aus der Literatur auch. Um 1800, also da, wo das, was wir moderne Literatur im weitesten Sinne nennen, also das Verständnis von Literatur, das wir eigentlich immer noch haben, beginnt, wo auch sowas wie der Literaturbetrieb beginnt, also dass es wirklich eine große Vermarktung gibt im 18. und 19. Jahrhundert, kommt eben auch dieser Genie-Gedanke eigentlich auf, der eben dem Dichter, dem Autor so eine ganz besondere Stellung zuschreibt. Und was der Film erstmal gemacht hat, ist genau das zu übernehmen dann in den 50er, 60er Jahren, weil es eine der Weisen war, wie man idealerweise es schafft, dass der Film auch die kulturelle Anerkennung erfährt, die Literatur erfährt. Weil man sich sozusagen die Spielregeln gehalten hat, die andere Medien vorgeben. Und was wir inzwischen im Computerspielbereich sehen, dass es ähnliche Bewegungen gibt, zum Teil. Also auch bei uns in der Computerspielkultur, bei Computerspielen, gibt es Leute, die sich als Auteur verstehen. Mal mehr oder weniger gut gelitten, aber nennen wir so Namen wie David Cage, der das ganz explizit gemacht hat. Ne? Er ist der Auteur de jeu, also der Spiele. Oder auch so jemand wie Hideo Kojima, der genauso verhandelt wird. Und das ist ein Versuch, genau diese Mechanismen, die andere Medien verwenden, um ihre kulturelle Stellung zu markieren, auch wiederum zu übernehmen.
Jetzt hast du Citizen Kane genannt, im Filmbereich, das ein Meilenstein des Kinos wurde und von Kritikern quasi hochgejazzt wurde, wie du sagtest. Jetzt ist es ja so, dass es innerhalb der Videospielgeschichte auch so einige Meilensteine gab, die man nennt, die auch so ein bisschen die Zeit überdauern. Ich schmeiß jetzt einfach mal als Parallele zu einem Citizen Kane ein Half-Life rein. Über das ja heute auch noch gesprochen wird in höchsten Tönen. Ich könnte jetzt noch andere nennen und weiter zurückgehen. Auch so ein Ultima oder so ein Wizardry haben über Jahre den Diskurs bestimmt. Sprich, wo siehst du den Unterschied? Denn in der Spielegeschichte, der Videospielgeschichte, gab es ja auch Meilensteine, die geprägt haben. Natürlich gab es viel schneller als in der Filmgeschichte den Nachfolger. Also Half-Life 2, Baldur's Gate 2, Wizardry wurde eine ganze Reihe. Meinst du das damit, dass das das Problem ist?
Das trägt vielleicht auch dazu bei, aber ich glaube, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber wenn wir jemanden nehmen, der nach 1998 geboren ist, eine Person, die sich in der Videospielkultur bewegt, der Person dürfte Half-Life wahrscheinlich relativ egal sein. Ich glaube, dass wir sehr, sehr stark so eine generationengebundene Erzählung haben und auch eine Erzählung, die ganz, ganz stark an die eigenen Erfahrungen gebunden ist. Für mich, ich weiß, ja, Wizardry war wichtig, habe ich aber nie gespielt. Ich glaube gerne, ist ein Meilenstein, will ich gar nicht in Frage stellen, aber es ist so ein bisschen, das ist für mich schon extrem fern. Und wenn mir jemand das erzählt, dann sage ich, okay, aber wir sind oft in unserem Horizont, was Spiele betrifft, eben eigentlich auf unsere eigene Medienbiografie beschränkt. Was ja irgendwie auch verständlich ist. Das Problem ist nur, dass wir nicht etwas haben, das sozusagen als nicht nur subjektiv einzelpersonengebunden eine Geschichte der Videospiele tatsächlich so festschreibt. Das sehen wir auch, wenn wir uns gerade, und das ist eher der nicht akademische Bereich, also eher der Amateurbereich, der sich sowas wie Videospielgeschichte gerne widmet. Und die sind unglaublich toll recherchiert. Also da stecken Leute unglaublich viel Arbeit rein. Aber es sind extrem stark von den eigenen Interessen geleitet und auch eben von den eigenen Horizonten, den eigenen Lebenshorizonten vor allem. Das heißt, ich schreibe meistens dann eine Abhandlung über Videospielgeschichte, über eine Phase, mit der ich selber viel zu tun habe. Aber für die meisten SpielerInnen ist das tatsächlich irrelevant.
Das heißt, fehlt dir eine Art von universeller Videospielgeschichte, die unabhängig ist von sowohl den persönlichen als auch spielejournalistischen Tendenzen?
Wenn das überhaupt so möglich ist, weil ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil die Regeln des Diskurses, die Computerspielkultur mit sich bringt, ich glaube, verhindert das ein bisschen. Aber ich glaube, es wäre wichtig. Es wäre tatsächlich hilfreich. Und die sind natürlich auch solche Historien sind oder Historiografien sind natürlich subjektiv geprägt. Das will ich gar nicht sagen. Aber sie funktionieren dann doch anders. Also wenn ich mir eine Literaturgeschichte anschaue oder eine Filmgeschichte, dann geht man da ganz anders ran. Uns fehlen schon sowas wie Einordnungen. Also überhaupt, es gibt keine klaren Epochen oder ähnliches, obwohl das eh ein Konzept ist, dass man dann immer wieder eigentlich in die Tonne kippt, also bei der Literaturgeschichte, ne? Also es gibt sowas wie Romantik, es gibt sowas wie Moderne, aber es sind eigentlich immer nur so Hilfskonstruktionen, um diese Zeit zu gliedern, die wir haben. Aber auch sowas funktioniert irgendwie bei Videospielen nicht gut. Also es gibt sowas 8-Bit, 16-Bit, aber das ist irgendwie alles dysfunktional, bis zum gewissen Grade.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Wizardry, das ist so weit weg. Das erinnert mich auch an den Begriff der sogenannten fernen Literatur. Wenn man sich mit Klassikern beschäftigt hat, der Literaturgeschichte, dann hat man auch anhand der Sprache gemerkt, vielleicht auch anhand des Themas, dass man als moderner Mensch oder als jemand, der Ende des 20. Jahrhunderts geboren ist, eben mit der Sprache und mit den Ansichten des 18. oder 19. Jahrhunderts schon nicht mehr so viel anfangen kann. Und jetzt hast du da Wizardry als Beispiel genannt. Wenn ich jetzt sagen würde, meiner wenn ich mit meiner Tochter spreche über Filme, dann ist für sie Citizen Kane auch ein Buch mit 7 Siegeln, mit dem sie nichts anfangen kann. Ist das dann nicht vergleichbar?
Ich glaube ja, nur der Punkt ist, dass andere Medien eben genau sowas haben wie Listen beim Film, die halbwegs gut funktionieren. Also wenn ich beginne, mich für Film weiter zu interessieren, dann werde ich zumindest irgendwann von Citizen Kane gehört haben. Ob ich ihn mir dann anschaue, ist immer meine eigene Entscheidung natürlich. Und das Gleiche ist, bei Literatur ist es vielleicht noch viel klarer. Wir haben sowas wie einen Kanon. Der ist natürlich auch fluid und es ist nicht alles immer in jeder kanonischen Liste das gleiche Buch oder ähnliches. Aber jetzt nehmen wir irgendwie sowas, Goethes Werther ist wahrscheinlich mit drauf, wenn wir die deutschsprachige Literatur nehmen. Und diese Kanonisierungspraktiken führen ja dazu, dass diese Bücher immer wieder oder diese Literaturen, diese Filme immer wieder auch rezipiert werden, neu kommentiert werden, neu verhandelt werden. Das heißt, das ist so ein Modus, wie wir eigentlich Dinge aktuell halten, auch wenn sie schon älter werden. Und es fehlt Populärkultur allgemein ein bisschen. Also der Film hat seine Möglichkeiten gefunden, aber die sind auch ein bisschen schwierig, weil für die Listen der Kinozeitschriften interessiert sich jetzt auch nicht jede Person, um das blöd zu sagen, aber den Computerspielen fehlt sowas fast völlig. Ich erinnere da zum Beispiel auch daran, dass vor Anfang oder Mitte der Nullerjahre, ich weiß es nicht mehr genau, die Library of Congress zum Beispiel begonnen hat, Videospiele zu archivieren. Tolle Sache. Das hat erstmal, haben sich alle riesig gefreut, und danach hat es niemanden mehr interessiert, weil das so in die Richtung so, das war ein Moment, wo man gefühlt hat, das Medium, mit dem man sich viel beschäftigt, mit dem man sich vielleicht sogar identifiziert oder irgendwie sowas, wird irgendwie gerade anerkannt, aber darüber hinaus ändert das nichts für mich. Das heißt, ja, das sind individuelle Dinge. Der Punkt ist aber, wenn deine Tochter Lust hätte und sich ein Buch zur Filmgeschichte durchlesen würde, dann könnte sie die 7 Siegel von Citizen Kane für sich lösen und vielleicht davon erfahren, warum das irgendwie wichtig ist und welche Rolle der spielt und so weiter und so fort. Und genau sowas fehlt bis zum gewissen Grad.
Okay, also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, dass dir im Vergleich zu der Literatur- und Filmgeschichte oder der Beschäftigung mit diesen beiden Medien im Spielebereich so eine Art akademischer Kanon dessen fehlt, was innerhalb der Videospielgeschichte wirklich relevant ist.
Den Eindruck kann man bekommen. Ich würde dem aber sogar widersprechen, weil ich mir tatsächlich nicht mehr sicher bin, ob das Computerspiel in der Lage ist, sowas wie einen Kanon auszuprägen. Das habe ich auch in anderen Texten und Vorträgen schon mal versucht zu erklären, weil es eben genau mit dieser kulturellen Anerkennungsstellung zu tun hat und auch dem Status. Also die Art, wie Populärkultur die Zeiten überdauert, im weitesten Sinne, ist nicht die gleiche wie bestimmte etabliertere Formen von Medien. Die Literatur ist ein schönes Beispiel. Wir haben sowas wie Kanonisierung. Kanonisierung funktioniert darüber, dass wir Verlage haben, die nicht nur auf Shortseller, sondern auch auf Longseller setzen, dass wir Institutionen wie die Schule und die Universität haben, die diesen Kanon weitertragen, weil es ist dann Schulstoff, es ist Universitätsstoff. Das heißt, ich muss diese Bücher kaufen, ich muss sie lesen und damit trägt sich das eigentlich weiter. Beim Film ist es schon ein bisschen schwieriger, weil er eben eigentlich auch ein populärkulturelles Medium ist, aber im Vergleich zum Computerspiel ist seine kulturelle oder künstlerische Anerkennung bei weitem höher. Das mag eigentlich darum sein, dass es einfach nicht mehr The New Kid on the Block ist, vielleicht sogar. Ja, wir haben den Film gibt es jetzt auch schon ein ganzes Stück. Irgendwann muss man akzeptieren, dass es bleibt. Das heißt, es könnte gut sein, dass es entweder einfach nur Zeit braucht, bis das Computerspiel genauso in den Reigen der anerkannten kulturellen Medien übertragen wird. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber es hat tatsächlich damit zu tun, dass sich im Computerspiel aufgrund seiner technischen Voraussetzung, aufgrund seiner Verknüpfung zum Technikdiskurs so ein Fortschrittsdenken verfestigt hat, dass wir immer auf das Neue schielen, auch wenn das eigentlich gar nicht unbedingt die beste aller Wahlen ist, weil sie uns vielleicht selber nicht helfen dabei, dieses Medium eine Anerkennung gesellschaftlicher, kultureller Art beizubringen.
Ich beobachte ja in den letzten Jahren tatsächlich so eine Art von, sage ich mal, Verdichtung oder Verflechtung, auch von klassischen Videospielen, die es dann tatsächlich schaffen, gegen dieses ewig Neue zu bestehen, weil sie schon selber Wurzeln gebildet haben. Ich nehme mal als Beispiel jetzt diese ganze Bewegung der Remaster und Remakes, die dafür sorgen, dass Klassiker aus der Vergangenheit neu aufgelegt werden, ähnlich wie in Literaturverlagen. Und du hast gesagt, da gibt es dann zum Beispiel immer eine Neuausgabe von irgendeinem Klassiker. Und das sind, glaube ich, vielleicht sind das die ersten Tendenzen, dass man sagen kann, okay, da ist jetzt so ein System-Schock. Damit kann zwar meine Tochter nichts anfangen, weil sie die Spielerfahrung nicht gemacht hat damals. Andererseits wird dieses System-Schock jetzt im Gegensatz zu vielen anderen, die in der Zeit erschienen sind, neu aufgelegt. Und ich beobachte zumindest im Feedback der jüngeren Generation, dass die sich immer mehr dafür interessieren, wo kommt das eigentlich her mit diesem Shooter und dem Schleichen? Und dann bieten solche Remaster oder Neuauflagen natürlich die Möglichkeit, sich wieder damit zu beschäftigen. Und sorgt das nicht genau vielleicht für diese Verfestigung jetzt seit einigen Jahren, die dann auch so eine Art von Kanon nochmal verstärken kann?
Vielleicht. Also wie gesagt, ich halte immer es doch für unwahrscheinlich, dass sich so wirklich so ein starker Kanon ausprägt. Aber diese Remaster, Reboots, Remixes etc. sind alles Formen, die es überhaupt möglich macht, diese alten Spiele wieder zu spielen, ohne die Original-Hardware zum Beispiel zu besitzen. Weil das tatsächlich einfach irgendwann ein Problem ist. Das mag bei System Shock noch so halbwegs funktionieren, aber wenn ich jetzt irgendwie auf Konsolenspiele der 80er Jahre gehe, wo einfach die Bauteile eventuell schon nicht mehr funktionieren, wenn ich die nicht im Sinne eines wirklich Retroaktivismus regelmäßig pflege und mich da wirklich auskenne, wo die Inkompatibilität zum Beispiel mit deren Fernseher schon ein Problem ist und so weiter, sind das eigentlich alles Momente, wo es überhaupt wieder möglich gemacht wird, einen Zugang zu diesen Spielen zu finden. Das ist erstmal eine gute Sache. Und dass es auch aktualisiert wird, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, weil unsere Spielgewohnheiten haben sich auch geändert. Also, keine Ahnung, man spielt irgendwie ein Spiel, das man aus seiner Kindheit kennt und wo man sich vielleicht super schwer getan hat. Und dann merkt man, naja, aber vieles der Schwierigkeit lag eigentlich daran, dass einfach zum Beispiel die Controls so schlecht waren, dass man einfach ständig daneben geschossen hat, das einfach gar nicht funktioniert hat, wo man heute vielleicht sich denkt, naja, aber eigentlich muss man das doch besser machen. Wäre zum Beispiel sowas. Oder wo man merkt, naja, eigentlich wurde sehr viel Zeit damit geschunden, mit einem Trial-and-Error-Verfahren, das eigentlich an Dingen hängt, die gar keinen Sinn ergeben oder ähnliches. Gleichzeitig hat man so eine ähnliche Bewegung natürlich auch im Film zum Beispiel. Also auch der Film hat seine Remixes, hat seine Remasters erhalten, die Remaster tatsächlich aus ähnlichen Gründen, um das Filmmaterial überhaupt in ein neues Jahrtausend zum Beispiel zu retten. Aber warum gibt es sowas wie, also es gibt verschiedene Gründe, warum es eine neue Star Wars Trilogie gab, und Geld ist sicher einer der wichtigsten Gründe, aber das hat auch was damit zu tun, dass diese kulturelle Bedeutung, die Star Wars hatte, für Leute, die, sagen wir mal, in den 80er Jahren groß geworden sind, in den 90er Jahren groß geworden sind, für die Leute, die in den 2000er Jahren groß geworden sind, gar nicht mehr so da war. Das heißt, man musste auch überlegen, wie kann ich das wieder aktualisieren? Warum ist The Force Awakens eigentlich sowas wie eine Kurzzusammenfassung der Episoden 4 bis 6? Genau deswegen, um diese Inhalte vermitteln zu können. Ob das dann funktioniert hat, ganz andere Geschichte, da müssen wir nicht noch mal, ich will mich nicht sozusagen noch in ein anderes Fandom einmischen hier. Aber das sind solche Momente, wo man merkt, Populärkultur kann nicht auf so, weil es sozusagen nicht Institutionen gestützt ist, in der Form, wie das Literatur, wie das bis zum gewissen Grad der Film ist, muss es andere Wege der Vermittlung oder der Bewahrung finden. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern. Da bin ich total offen dafür. Aber die Frage ist auch, kann das Computerspiel einen Kanon ausbilden oder sollte das Computerspiel überhaupt sowas wie einen Kanon ausbilden? Du hast vorher kurz gesagt, du weißt schon gar nicht mehr, ne, so dass auch als Journalist schon die Überforderung, was soll ich eigentlich spielen? Das ist eine Perspektive, die ich extrem spannend finde. Ich kann wieder sozusagen ein literarisches Beispiel kurz anführen, wo das schon mal für Bücher verhandelt wurde. Im einzigen Roman, den Rainer Maria Rilke jemals geschrieben hat, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge, gibt es eine Stelle, wo die junge Hauptfigur sozusagen, also sie erinnert sich zurück an seine Kindheit, dass er in der Bibliothek seiner Eltern stand und gezögert hat, das erste Buch herauszunehmen aus dieser Bibliothek, weil er weiß, wenn er einmal anfängt zu lesen, dann gibt er für sich selbst das Versprechen ab, alle Bücher zu lesen. Und das wird er nicht einhalten können. Und dann zaudert er und fängt natürlich trotzdem an zu lesen. Und das Interessante ist, dass wenn wir, sagen wir mal, in den 90er Jahren schon Computerspiele gespielt haben, dass das damals noch nicht der Fall war, weil es tatsächlich möglich war, alle wichtigen Veröffentlichungen eines Jahres tatsächlich zu spielen. Das waren, keine Ahnung, zwischen 5 und 15, sage ich jetzt mal. Natürlich gab es auch damals schon viel, viel mehr Spiele, aber man hat sich auf die Spielepresse verlassen können. Das kann man wahrscheinlich heute auch immer noch, das will ich gar nicht in Absprache stellen. Aber das waren sozusagen die wichtigen Sachen. Ich musste das, das und das gespielt haben, dann kann ich eigentlich mitreden, dann kenne ich mich gut aus. Aber genauso wie es eine Unmenge an Filmen jedes Jahr gibt, eine Unmenge an Büchern, gibt es auch eine Unmenge an Spielen inzwischen. Diese Phase, die es da mal gab, dass man tatsächlich davon ausgehen konnte, dass alle Personen, die sich wirklich für Computerspiele interessieren, also die das zu ihrem Haupthobby gemacht haben, um vorsichtig zu sein, alles kennen würden, was natürlich auch wieder zu Gatekeeping geführt hat, weil alle, die das nicht gekannt haben, wurden dann ausgeschlossen. Diese Phase ist, glaube ich, einfach schon längst vorbei und wir oder Leute, die das eben miterlebt haben, denken da gerne nostalgisch wieder zurück. Und da ist, glaube ich, auch der Faktor, dass Nostalgie und diese Generationenerzählungen, die ich auch erwähnt habe, eine unglaubliche Rolle spielen, wie wir uns an Videospiele überhaupt erinnern.
Ja, jetzt ist ja so, wenn dieser, sag ich mal, das Enkelkind steht mit seinem Großvater in der riesigen Spielebibliothek und da hast du 100.000 digitale Abenteuer. Und natürlich die Gier, die Lust auf das Neue, all das, was einen vor allem als Kind und Jugendlichen so begleitet. Man möchte möglichst alles spielen. Ich habe dafür mal den Begriff Spielefresser benutzt, weil man einfach so neugierig ist und man braucht alle Facetten, alle Geschmackssorten. Man will alles in sich aufsaugen. Aber das kann einen natürlich komplett überlasten. Später natürlich auch beruflich. Ich habe den Alltag des Spielejournalisten erwähnt, der scheinbar auch für die akademische Betrachtung nicht so ganz irrelevant ist, denn auch da gibt's immer neue Einflüsse. Aber dieser Großvater, der da steht, hat ja den Vorteil mit all seiner Erfahrung, dass er vielleicht schon weiß, was in diesen ganzen Regalen relevant ist, was man sich anschauen sollte. Und wenn der Enkel jetzt fragt, nenn mir aus diesen 100.000 die 10 Spiele, die ich gespielt haben sollte, dann geht das ja schon in Richtung Kanon, Klassiker, zeitlose Favoriten. Und müsste der Großvater sich jetzt Gedanken machen, wenn ich dich richtig verstehe, dass er sich so ein bisschen löst von seinen ganz persönlichen, nostalgischen Betrachtungen und darüber hinaus tatsächlich die Meilensteine für sich analysiert und dem Enkel dann empfiehlt.
Ja, und jetzt also zwei Dinge dazu vielleicht. Da merkt man schon, wie kompliziert das wäre, wenn das eine Person machen müsste. Und dann machen wir mal den vielleicht drastischen Vergleich und denken an, also nicht unbedingt an unsere eigenen Großväter, aber die Generation unserer Großväter. Wie wahrscheinlich ist es, gerade wenn wir zum Beispiel aus Deutschland kommen und wir sind irgendwann in den 80ern oder 70er, 80er, 90er Jahre aufgewachsen, zu welcher Generation unsere Großväter gehört haben und was die so gemacht haben, als sie ihre Jugend waren? Sie waren wahrscheinlich Nazis, jetzt mal ganz abstrakt gesagt. Und warum sollte ich darauf hören, was die mir empfehlen, was ich lesen, spielen, schauen soll? Jetzt mal ganz plakativ. Das muss nicht so drastisch sein. Es kann auch sein, einfach, dass ich andere Interessen habe als mein Großvater, der mich weiter durch diese Spielewelt führen will. Aber schlussendlich gibt es bei anderen Medien, ist das ja auch kein Problem, dass das nicht nur über das individuelle Erinnern oder das Erinnern der Akteure in der Videospielkultur sind, also die Designer oder ähnliches läuft, sondern einfach tatsächlich darüber, dass es eben Versuche gibt, dieses Wissen zu sammeln, eine Historiografie aufzustellen, Zusammenhänge auszubilden und vor allem auch die kulturelle Bedeutung dieser Spiele jeweils herauszuarbeiten. Jetzt und das wäre mir das Allerwichtigste, ehrlich gesagt.
Ich nehme den Großvater vielleicht mal als Symbol für das akademische Gremium, die Vereinigung oder diese Lücke, die du ja ausgemacht hast, die dann stellvertretend der jüngeren Generation sagen könnte, dass das dieser Kanon ist. Es gibt ja auch, es werden ja Nobelpreise verliehen und solche Geschichten. Auch Kritiker, das darf man nicht vergessen, sind sich überaus uneins, was die Rolle eines Klassikers betrifft, sowohl im Film als auch in der Literatur. Ja. Aber verstehe ich dich richtig, dass so etwas fehlt wie ein akademisches Gremium oder auch eine Vereinigung, die sich eben so intensiv mit der Computerspiel- und Videospielgeschichte beschäftigt, dass sie diesen Kanon erstellen könnte?
Nein, würde ich auch wieder. Also ich merke schon, ich versuche immer auszukommen. Nein, unbedingt nicht, unbedingt, weil auch da hätte ich gerne viele Stimmen. Weil auch in der Literatur, auch in der Filmgeschichte gibt es nicht eine Erzählung, die richtig ist. Historie ist viel komplexer. Und der Punkt ist eigentlich, dass wir uns eigentlich nur von, in gewisser Weise könnte man auch sagen, es fehlt das Fach Videospielgeschichte im weitesten Sinne als ein Bereich. Es gibt inzwischen tolle Projekte, die genau dafür sorgen, dieses Wissen zu archivieren, zu sammeln. Ich denke an Eugen Pfisters C.H. Ludens, das die Spielkultur der Schweiz analysiert oder ähnliches. Das sind alles richtige Stimmen und Schritte in diese Richtung. Aber es geht mir nicht darum, dass es den einen Kanon geben soll. Wie gesagt, ich finde es insgesamt schwierig, ob es das überhaupt geben könnte, sondern dass es viele Stimmen gibt, aber dass sie losgelöst werden von den rein individuellen, biografistischen Amateurerzählungen, die wir haben. In gewisser Weise könnte man auch sagen, es ist eine Lücke, dass die Wissenschaft bisher das nicht besetzen konnte und nicht so stark machen. Weil selbst wenn ich in unsere Bibliothek hier schaue, in der Uni, wenn ich nach Videospielgeschichte suche, dann gibt es durchaus inzwischen schon immer wieder Ansätze, das zu problematisieren und anders zu lösen, also dass man versucht. Aber vieles, was wir finden, ist eben so etwas wie Trigger Happy oder andere Bücher, die eigentlich The Ultimate Guide to Video Games. Und die haben natürlich gar keinen akademischen Anspruch. Das ist auch nicht ihr Problem eigentlich. Und eigentlich machen die eventuell sogar einen guten Job. Aber sie bleiben eben sehr, sehr stark damit verhaftet in den eigenen nostalgischen Gefühlen, an die eigenen Spieleerlebnisse. Oder aber, das kann genauso sein, das ist auch ein Problem, konzentrieren sich extrem stark auf eine reine Technikgeschichte und reden nicht über sowas wie gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung. Das mag verschiedenste Gründe sein. Das kann eben auch sein, dass einfach diese Perspektiven fehlen. Und ich glaube, genau das wäre wichtig. Also zu sagen, keine Ahnung, wir nehmen wir Wizardry wieder. Wizardry ist nicht einfach nur deswegen wichtig, weil es ein einflussreiches Spiel war, sondern warum war es einflussreich? Inwiefern war es einflussreich? Wie wurde das in andere kulturelle Kontexte übertragen? Und so weiter und so fort. Das wären Fragen, die, glaube ich, dazu beitragen würden, komplexeres und mehrstimmigeres Verständnis von Computerspielgeschichte und Computerspielkultur zu haben. Und das, sowas würde ich mir wünschen, aber eben nicht den einen Kanon, sondern viele, wenn dann. Weil schlussendlich, ich forsche auch zur Literatur, der Kanon ist etwas, zu dem wir uns in der Literatur verhalten müssen. Ob wir das wollen oder nicht, das ist interessant. Wir können dem auch widersprechen. Und man kann sich natürlich auch sagen, müssen wir erst diesen Schritt einer Auswahl, einer Selektion treffen, um sie dann wieder rückgängig zu machen oder sie in Frage zu stellen? Oder können wir nicht idealerweise vielleicht andere Wege finden, eine Computerspielgeschichte zu machen, bei der wir nicht uns nur auf bestimmte EntwicklerInnen, auf bestimmte Spiele konzentrieren, sondern versuchen, eine umfassendere Perspektive, eine komplexere Perspektive zu machen. Was ich auch in diesem Artikel, glaube ich, anzitiert habe, ist Molyneux' Vorwort zu einer solchen Videospielgeschichte, der das sogar gleich rückbindet auf die verschiedenen Phasen seines Lebens. Er ist eigentlich die lebendige Videospielgeschichte. Er war überall dabei. Und das ist genauso eine Perspektive, die wir oft haben bei den Leuten, die sich solchen Historiografien widmen. Und das ist tatsächlich ein Problem, würde ich sagen. Oder ist es schade, dass andere Perspektiven dann fehlen?
Jetzt sagst du in deinem Aufsatz auch oder kritisierst auch, dass sich in all den Bereichen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die älteren Spiele, dass die dort immer nur als frühe Stadien gegenwärtiger oder zukünftiger verstanden werden und dass der Fortschritt als solcher, also was macht Teil 3 besser als Teil 2? Oder das, was du eingangs erwähnt hast, das Beispiel mit The Walking Dead, wo du dich gewundert hast, dass dann in der zweiten, dritten Staffel niemand mehr so richtig gespielt hat und sich schon wieder auf andere neue Spiele konzentriert hat, die vielleicht aktueller waren. Also dass der Fokus sowohl bei den, und wir müssen jetzt natürlich unterscheiden, bei den Spielern, wo ich den als ganz normal empfinde, da willst du immer das Aktuelle auf deinem Monitor, deinem Bildschirm haben.
Außer ich interessiere mich vor allem für Retro-Gaming, dann will ich genau das nicht haben. Also, aber das ist auch, also es ist wirklich dann so entweder oder in gewisser Weise.
Ja. Also jeder hat so für sich seinen Bereich, den er in seiner Freizeit gerne spielt und abarbeitet. Aber selbst im Retro-Bereich ist ja so, dass letztlich was Neues hinzukommt, wenn einer zum Beispiel gerne die Point-and-Clicks alle durchzocken will. Ne? Mhm. Also dann holt er sich das, was eben in der Vergangenheit am Start war. Was ich damit sagen will, dieser Fokus auf das Neue, den ich aus dem Bereich der Spielepresse natürlich kenne und irgendwann auch verflucht habe, weil du im Grunde alles nur in die Luft schießt und das am nächsten Tag schon nicht mehr relevant ist. Weil da ja schon der Nachfolger angekündigt ist. Dass man gar keine Zeit hat, etwas sacken zu lassen, etwas zu reflektieren. Also das, was eigentlich Aufgabe des, ja schon auch der Geisteswissenschaften in dem Sinne ist, eben dafür zu sorgen, dass man Dinge der Vergangenheit durchdringt, analysiert, in ein Verhältnis bringt. Das passiert, und das ist ja eigentlich auch deine Hauptkritik, auch noch zu wenig innerhalb des akademischen Umfeldes.
Ja, ich würde sagen, das ist genau das, was ich, glaube ich, am Anfang auch schon erwähnt habe. Wir übernehmen da sehr viel von dem, wie Computerspieldiskurs funktioniert, weil wir natürlich auch in diesem Diskurs partizipieren, aber eigentlich sollten wir als WissenschaftlerInnen zumindest damit anders umgehen. Wir können uns ja mal durchspielen, wie das ist. Also, ne, wenn man immer nur den neuesten Titel einer Reihe spielt und das für angemessen oder das richtige Vorgehen hält, da hätte man genau sagen können, naja, also die Germanistik hat sich ja nie mit Faust 1 beschäftigt, weil Goethe hat ja auch Faust 2 geschrieben. Warum sollte man den ersten Teil dann überhaupt noch lesen? Das ist was absurd ist. Also, ne, wenn man sich damit mit diesen Stoffen auskennt, tatsächlich hat fast niemand Faust 2 gelesen, obwohl es sich lohnt. Und das wäre so ein Punkt, genau diese Dinge auch in ihrem kulturellen, auch vielleicht in ihrem jeweiligen historischen Kontext mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, was passiert da eigentlich? Warum ist das so wichtig? Warum ist nicht einfach nur, keine Ahnung, eben sowas wie Wizardry oder Tomb Raider oder Legend of Zelda nur das erste Spiel einer Reihe, sondern hat eine bestimmte Bedeutung, ist in diesen bestimmten Kontexten da. Warum gehen wir auch von den Reihen weg? Warum gibt es Spiele, die eben so verloren gegangen sind, obwohl sie erfolgreich waren oder weil sie erst wiederentdeckt werden mussten? Wo sind Spiele vielleicht auch, fallen eigentlich aus ihrer Zeit heraus? Das wäre so ein Beispiel, wo ich gerne mal irgendwann dazu was machen möchte noch, wäre sowas wie das Blade Runner Game von 97 oder sowas, wo man sich denkt, das probiert Dinge aus, die eigentlich nicht in die 90er Jahre passen, aber man muss es natürlich trotzdem vor dem Hintergrund der 90er Jahre sehen. Also das Computerspiel als Artefakt für sich gelten zu lassen und nicht nur eben diese Vorstufen, wo man sagt, naja, aber dann sah die Grafik eigentlich auch besser aus oder es spielte sich smoother. Das mag ja alles stimmen, aber das mehr gelten zu lassen, glaube ich, ist wichtig. Es gibt natürlich gleichzeitig auch das andere wieder, die ersten Teile im Besonderen nur anzuschauen, weil es die Ursprünge sind. Und das ist meistens ja auch so ein bisschen tricky, weil meistens haben diese Ursprünge ja selber wieder Ursprünge und viele Verflechtungen und so weiter. Das heißt, man kann auch das genauso umdrehen und dann immer nur das allererste machen. Also dann ist man eben bei der Nostalgie-Schiene eher. Das wäre auch schade. Ich glaube, es geht insgesamt darum, das Medium in seiner Geschichtlichkeit ernst zu nehmen.
Dazu können ja unter Umständen, abseits von besten Listen, die es natürlich schon seit Ewigkeiten in Spielemagazinen gab und die meist mit Wertungen gleichgesetzt werden, dann hast du da draußen eine riesige Metacritic, wo du dir im Grunde ja fast zeitlos die statistischen Werte anzeigen kannst. Also wie wurden diese Videospiele über die Zeit bewertet? Da gibt es auch Rekorde, die dann mathematisch festgehalten werden, wo zum Beispiel ein Ocarina of Time bis heute mit die höchsten Wertungen darstellt. Wie stehst du zu diesem Bereich, also zu diesem arithmetisch-statistischen Bereich?
Schwierig, mal wieder. Ich glaube, ich verstehe, warum die Leute sowas gerne haben. Weil uns Zahlen immer so ein bisschen symbolisieren, dass wir eine klare Aussage haben. Wenn Metacritic sagt 98%, dann wissen wir alle, was das bedeutet, glauben wir. In Wirklichkeit tun wir das natürlich nicht, weil das kann auch wiederum sehr unterschiedliche Gründe haben. Und ich glaube auch, dass diese Idee, einfach Daten zu korrelieren und zusammenzufassen und zu sagen, ja, okay, ich habe alle Bewertungen auf Steam, in Zeitschriften gesammelt und daraus generiere ich einen Wert, verkennt, wie komplex eigentlich Wirkung oder tatsächlich Verbreitung von Computerspielen dann funktioniert. Weil schlussendlich sagt uns das immer noch nichts. Wissen wir, okay, diese Leute haben eine gute Bewertung abgegeben, diesen Leuten hat das Spiel gefallen. Aber eventuell ist es nicht das, was das Wichtigste ist, das wichtigste Spiel dieses Jahres oder das bedeutsamste Spiel dieses Jahres. Oder aber auch, das vielleicht wir einfach interessanter finden. Denn Beliebtheit und Bedeutsamkeit ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche. Ich kann auch das kleine Indie-Game finden, wo ich mehr rausziehe, sowohl als spielende Person als auch als Forscher zum Beispiel. Und das würde da vielleicht einfach gar nicht auftauchen. Und neben dem hat man natürlich auch da wiederum das Problem, die Industrie spielt ja genau auf diese Art von Scores eigentlich auch. Das heißt, das ist auch wieder ein System, das gegamed werden kann eigentlich, um mal so ganz ehrlich zu sein. Also, aber was müssen wir in unser Spiel einbauen? Nicht unbedingt, dass es besser wird, sondern um genau eine bestimmte Wertung zu erreichen, weil das ist eigentlich unser Ziel und so weiter, dann können wir, dann müssen wir halt sowas machen, wie dass wir unliebsame Journals oder Zeitschriften, die kriegen halt dann keine Möglichkeit des Vorabberichts, die kriegen kein Produkt geliefert für das Review und so weiter, um diesen Score reinzuhalten. Das ist ja genau das, was wir immer mal wieder haben. Und das macht das alles ein bisschen problematisch. Und ich glaube, dass wir sehr gerne es hätten, dass sowas wie kulturelle Bedeutung, historische Bedeutung und so weiter, gesellschaftliche Bedeutung von Spielen oder Einzelspielen sich an sowas messen lässt. Aber das ist zu komplex. Das ist nicht mit einer einfachen Erhebung irgendwie messbar und ich glaube immer nur verzerrend. Dass es vielleicht für mich als Einzelperson dann bei der Kaufentscheidung helfen kann, ja klar, dafür ist es auch nicht schlecht. Aber darüber hinaus wäre ich vorsichtig, dem zu viel Bedeutung zuzuschreiben.
Ja, ich war auch froh, dass ich mich nach vielen Jahren als Spielejournalist von dieser tückischen Macht der Zahl verabschieden konnte, im aktuellen Projekt, weil das tatsächlich in die falsche Richtung führen kann. Vor allem, wenn man sich für das tatsächlich Relevante interessiert, also was wirklich beeinflusst. Es gibt manchmal diese Koinzidenz, wo sowohl die Zahl als auch die Kritiken, als auch die akademische Beschäftigung mit einem Titel offenlegt, dass zum Beispiel so ein Ocarina of Time aus diesen oder jenen Gründen, nicht nur weil es sich so gut verkauft hat oder weil es so gut bewertet worden ist, sondern weil es eben in Sachen Spieldesign und Wirkung auf die Gesellschaft und aufs Videospieldesign, ja, weil es da einen Beitrag hinterlassen hat, der wirklich auch nachweisbar letztlich ist, weil man sich andere Spiele anschaut und dort Spuren findet, sage ich mal. Jetzt ist das so, das eine ist Metacritic-Zahlen, Reviews mit Prozentwerten oder irgendwas. Auf der anderen Seite gibt's ja im akademischen Bereich auch dieses Phänomen der Sammelbände, wo dann auch bestimmte Titel besprochen werden, die dann relevant sein sollen. Dieses Jahr erscheint zum Beispiel, ich glaube, von Rudolf Inderst und von Daniel Martin Feige, ein Handbuch, das nennt sich Digitale Spiele, 50 zentrale Titel. Und das sollen 50 Spiele sein, die dann ja von denen, die es gesammelt haben, als relevant erachtet werden. Und dort wird dann begründet, warum, wieso, weshalb. Ist das auch so ein Weg, der hingeht zu dem Kanon aus dem akademischen Bereich, den du dir vorstellst?
Das, glaube ich, wird sich zeigen in der Ausführung. Ich bin insgesamt kein Fan von solchen Listen. Ich glaube, das wird trotzdem sicher ein tolles Projekt, das Rudolf da vorhat und das in der Durchführung begriffen ist. Aber auch da, ich bin mir ziemlich sicher, und das ist kein individueller Vorwurf, sondern einer, den wir immer wieder reflektieren müssen, wenn wir selber forschen, das wird auch diese Auswahl, würde ich ganz anders getroffen haben. Und vielleicht ist es dann richtig, wenn wir nicht nur einen solchen Band haben, sondern viele. Und dann ist aber wiederum die Frage, bietet das überhaupt noch Orientierung? Natürlich. Mhm. Also es ist so ein bisschen, es ist kompliziert. Und das Feld ist zu groß. Aber ich glaube auch die Literaturgeschichte, die Literaturwissenschaft hat sich davon schon längst verabschiedet, einen Überblick über alle Bücher, über alle Literatur zu geben. Das funktioniert einfach. Also das geht nicht. Wir können aber Orientierungshilfen geben. Und ich finde das zum Beispiel auch total interessant, weil was bedeutet das, die zentralen Titel? Ich kenne die Auswahl jetzt hier nicht im Genauen, aber das kann man sich ja durchsprechen. Sind es die, die mir am besten gefallen haben, die wichtigste Wirkung hatten, die immer noch gespielt werden?
Oder ich kann dir verraten, dass einer dabei ist, den du sicherlich auch sekundieren würdest, denn es geht da unter anderem um Monkey Island von 1990.
Ja, halt ich würde sagen, für mich absolut wichtig, ne? Aber ich wäre mir tatsächlich nicht sicher, ob das für alle so wichtig ist. Also das ist der Punkt, das ist kompliziert. Es gab als das letzte Jahrzehnt, also die 10er Jahre vorbeigingen, gab es immer wieder Diskussionen, auch auf Twitter damals, glaube ich noch. Was war denn das einflussreichste Spiel der 2010er Jahre? Und sehr, sehr viele Leute haben damals zum Beispiel behauptet Dark Souls, weil wir haben immer noch Dark Souls und wir haben jetzt Elden Ring dann bald und so weiter und so fort. Das sieht man doch, es gibt Souls-like. Und an sich ist das eine interessante Antwort, aber ich glaube, es war sehr, sehr stark vom eigenen Interesse geprägt. Ich hätte zum Beispiel eine andere Antwort gegeben, und zwar ein Spiel, das inzwischen keiner mehr mag, aber das trotzdem unglaublich einflussreich war. Und zwar, das wäre zum Beispiel, hätte ich gesagt, 2010 kommt Heavy Rain raus. Heavy Rain ist vielleicht gar nicht unbedingt so ein tolles Spiel, wie wir nach ein paar Jahren festgestellt haben. Und David Cage muss man wirklich auch nicht mögen. Aber einflussreich war es trotzdem irre. Alle Arten von, ne, also wir können ohne Heavy Rain, können wir kein The Walking Dead denken, wir können kein Life is Strange denken und so weiter und so weiter. Das war extrem einflussreich. Obwohl es vielleicht gar kein gutes Spiel war. Weil das sind zwei verschiedene Kategorien. Vielleicht sogar mehr. Und das, glaube ich, wäre sowas, wo man eben dann auch merkt, wie unterschiedlich man an so eine Frage auch, was sind zentrale Titel, herangehen kann.
Siehst du, und jetzt schaue ich gerade in diese Liste. Ich habe diese Liste deshalb bekommen, übrigens, weil ich auch einen Artikel beigesteuert habe zu diesem Sammelband, und zwar jenen zu Shadow of the Colossus. Heavy Rain fehlt in dieser 50er-Liste. Dark Souls ist dabei.
Von Dark Souls wusste ich's. Der Punkt ist natürlich, das kann auch jeder anders sehen, ne? Also, das sind nicht meine Perspektive, ist die richtige, sondern es gibt unterschiedliche Perspektive. Und gerade müssen wir auch in der Computerspielkultur und auch in den Game Studies aufpassen, natürlich, dass wir gerade auch, Minderheiten, dass wir Minoritäten genauso zu Wort kommen lassen, deren Perspektive auch wichtig wäre, zum Beispiel, und so weiter und so fort, dass wir auch einen Fokus vielleicht auch weg von einer rein europäischen Perspektive auf diese Spiele und so viel und so weiter. Ich glaube, es ist schon klar. Wir brauchen sozusagen das Vielstimmige idealerweise auch da. Und die Auswahl, Rudolf und wird sich sicher sehr stark den Kopf zerbrochen darüber haben, was sie da reinnehmen. Und das ist erstmal eh ein Mammutprojekt, weil das heißt, dass man hat wahrscheinlich 50 AutorInnen. Das zu managen, da tut er mir ein bisschen leid, weil das einfach viel Arbeit ist. Und gleichzeitig eben würde jeder diese Liste anders machen.
Da gebe ich dir recht. Das haben wir auch schon gemerkt, wenn wir alleine ein Jahr rückblickend betrachtet haben in einer Redaktion mit vielleicht 6 oder 8 Leuten. Was waren denn die besten Spiele des Jahres? Ich rede also nur von einem Jahr. Und selbst da hast du dann vermeintliche Experten da sitzen, die zumindest all das gezockt haben oder das meiste, über das letztlich gesprochen wird. Das muss ja auch die Voraussetzung sein. Und dennoch gab es da natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Und vielleicht ist es dann doch schön, wenn die Enkelin dann diesen einen Großvater hat und wenn der dann weiß, okay, meine Enkelin, die tickt so und so, die mag eher Fantasy oder die ist eher interessiert an Simulationen und deswegen ist der Kanon, den ich jetzt für sie erstelle, eben ein bisschen darauf abgestimmt.
Ja, idealerweise. Vielleicht ist das aber auch zum Beispiel was uns auch fehlt im Computerspiel. Wir haben sowas wie Genre und Gattung sind immer irgendwie so ein bisschen dysfunktionales Ding, aber es sind Momente, wo wir versuchen, den Gegenstand zu ordnen. Vielleicht fehlt uns auch das, vielleicht ist es auch einfach schon zu vermessen zu sagen, ja, das sind die 10 wichtigsten Titel der Videospielgeschichte, vielleicht müssen wir kleinteiliger vorgehen. Und wenn du aber schon sagst, selbst bei einem Jahr ist nicht einig, dann geht es auch, glaube ich, genau darum, diese verschiedenen Meinungen nebeneinander stehen zu lassen und zu zeigen, naja, aber man kann das auch sehr, sehr anders sehen, weil auch sowas, was ist bedeutsam, was ist erinnerungswürdig, vollkommen unterschiedlich interpretiert werden kann.
Ja, weil diese Relevanz, das hat uns dann auch immer beschäftigt, wenn wir festlegen wollten, was waren eigentlich die Meilensteine innerhalb der Rollenspielgeschichte oder die Meilensteine innerhalb des Shooters. Was ist ein Meilenstein? Dann musste man sich darauf einigen, dass man sich zum Beispiel vielleicht von Verkaufszahlen löst. Was nicht heißt, dass sie nicht auch noch etwas verstärken, aber dass sie eben nicht ausschlaggebend sind für die Relevanz, die wir als Spielekritiker sehen. Und das ist eigentlich immer die gewesen, wo man Spuren eines Spiels, Einfluss eines Spiels in späterer Zeit ausmachen konnte. Und das, was du an diesem Fokus auf das Neue, finde ich auch zu Recht, kritisierst, also dass man immer nur im Blick hat, was aktuell ist, verschleiert so ein wenig das, was vielleicht die Wurzel gelegt hat für etwas, den Auslöser.
Ja,
und in dem natürlich eigentlich die größte kreative, also häufig die größte kreative Leistung auch steckt.
Absolut. Und da müsste man natürlich sagen, eigentlich wäre das dann der Moment, wo wir auch merken, dass auch zum Beispiel Game Studies, die sich nur auf digitale Spiele fokussieren und das Analoge weglassen, eigentlich da auch schon wieder einen eigenen blinden Fleck zum Beispiel kreieren. Denn was war das einflussreichste auf das Genre Rollenspiel? Naja, erstmal das Pen-and-Paper-Rollenspiel der 70er und 80er Jahre. Das war vor allem Dungeons and Dragons in seiner Ursprungsphase. Und so weiter und so fort. Man müsste eigentlich sogar den Medienwechsel nochmal vollziehen und das eigentlich auch mitdenken. Oder aber auch literarische Vorlagen, filmische Vorlagen. Und es geht mir jetzt nicht um nur Verspielungen, also wirklich 1:1 Umsetzung oder den Versuchen, sondern das ist ja alles, was sozusagen kulturelle Bedeutung generiert oder kreiert, kann Spiele geprägt haben. Und idealerweise nehmen wir, das wäre sozusagen noch schöner, dass wir nicht nur eine Videospielgeschichte haben, sondern eine Mediengeschichte, in der Spiele in ihrer Verbindung zu anderen Medien stärker thematisiert und stärker beobachtet werden. Denn da gibt es immer wieder Austauschmomente natürlich.
Ja, also diese Perspektive gefällt mir natürlich sehr, weil ich auf Spielvertiefung eigentlich nur am Buddeln bin. Ich suche teilweise auch nach Wurzeln. Und du hast vollkommen zu Recht gesagt, dass diese ganze Rollenspielgeschichte ohne Dungeons & Dragons nicht denkbar wäre. Dungeons & Dragons wiederum wäre nicht denkbar ohne die Geschichte der Wargames. Und die führen wieder zurück in eine Zeit, also da sind wir dann auch bei der Literatur innerhalb der Geschichte, da sind wir bei A.G. Wells und Co., die in ihrer Freizeit gespielt haben. Und das ist natürlich so ein bisschen einerseits das Spannende, auch für mich als Historiker. Andererseits kann man sich natürlich dann auch auf der Suche nach der Wurzel ganz tief in der Geschichte verlieren.
Natürlich, aber genau, und man könnte jetzt die Wargames sogar nochmal weiterführen, da könnte man bis zum preußischen Kriegsspiel zurückkommen, bei dem, wo das eigentlich eine der Wurzeln war, wo man sagt, naja, eigentlich sollte das eine Übungsplattform für Offiziere sein, der Armee. Und wir kommen dann auch fast ins 18. und 19. Jahrhundert, das ist ja auch ein bisschen so der Fokus, in dem ich aktuell sehr, sehr viel forsche eigentlich, eben zu den Ursprüngen, wo eigentlich unser Verständnis von Spiel, das für uns wirksam ist, heute noch herkommt. Und natürlich kann man sich da auch verlieren, aber ich finde es eigentlich gerade so interessant, mich einerseits, keine Ahnung, was war das Letzte, was ich jetzt irgendwie gearbeitet habe, zum Beispiel zu Pentiment zu forschen auf der einen Seite, zu The Walking Dead oder zu Life is Strange oder ähnlichem und andererseits mich mit den philosophisch-pädagogischen Diskursen um das Spiel im 18. und 19. Jahrhundert zu beschäftigen und eigentlich zu bemerken, dass es eine Verknüpfung gibt, dass wir Verbindungslinien sehen können, die bis heute wirken.
Das gefällt mir, das ist auch ein schöner Schlusssatz, aber ich zitiere nochmal aus deinem Aufsatz, denn das passt eigentlich auch ganz gut. Und zwar sagst du da am Ende, es wäre an der Zeit, durch eine Historisierung des Gegenstandes als auch der Forschung, diesen Kreislauf, Klammer auf, des ewig Neuen, aufzubrechen und damit die Grundlage für eine kritische Reflexion zu schaffen.
Das wäre schön, ne? Und das betrifft hier, und das vielleicht so, das ist wahrscheinlich für die Leute, die außerhalb des akademischen Feldes nicht sich bewegen, nicht so interessant, aber auch das, was wir jetzt diskutiert haben, dass wir zu wenig auf die Historisierung des Gegenstands Wert legen, gilt eigentlich für die Forschung oft auch. Dass wir uns zu wenig damit beschäftigen, wer hat sich eigentlich dann alles schon mit Computerspielen oder mit Spiel beschäftigt, dass wir zurückgehen in die 80er Jahre und uns anschauen, okay, was hat denn Mary Ann Buckles da zum Beispiel geschrieben? Was hat Sherry Turkle da geschrieben? Was hat, und so, ich kann diese Liste weiterziehen oder weiterführen. Und das wäre auch was ganz wichtig ist. Fachgeschichte ist ein Moment, der eigentlich einem Fach, einer Disziplin, einem Feld dabei hilft, sich selbst kritisch zu reflektieren, sich selbst beobachten zu können. Und das Gleiche gilt für die Computerspielkultur mit der Spielgeschichte. Wenn das eine kritische Spielkultur ist oder eine kritische Spielgeschichte ist, dann ist es auch der Moment, wo sich diese Spielkultur selbst reflektieren kann, wo sie sich selbst kritisch betrachten kann und vielleicht auch bestimmte Missstände, Probleme oder Ähnliches überhaupt bemerken kann.
So, Tobias, jetzt frage ich dich am Ende des Gesprächs aber trotzdem noch, auf welche neuen Videospiele, also auf welche kommenden Videospiele du dich freust.
Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nicht alle Videos aus den Summer Games geguckt, aber es waren schon ein paar gute Sachen dabei. Also das Waiting Game sah großartig aus, und dem es nur darum geht zu warten. Aber ich muss einmal mal wieder so einen richtigen Mainstream-Kracher nehmen. Ich freue mich sehr auf das Ubisoft Star Wars Game, weil eine Open World Star Wars Assassin's Creed, das klingt schon ziemlich großartig. Egal, wie es dann schlussendlich ist, ich glaube, ich werde damit Spaß haben. Ich hatte das sehr, sehr stark ignoriert, dass das überhaupt, also das, ich habe irgendwie die Ankündigung, kam mir schon vor ein paar Jahren, und neulich dann zum Video gesehen, da dachte ich mir so, ach Mist, ich glaube, ich brauche einen neuen PC.
Also sprich, du hast daheim keine Konsolen, auf denen du das spielen würdest.
Nee, ich habe tatsächlich, ich habe eine Switch, aber das ist zu klein dafür. Ich bin tatsächlich da eher für den PC, weil er sich besser in meine Wohnung einfügt, schlussendlich einfach.
Ja, und der gewinnt ja in den letzten Jahren immer mehr Relevanz, um das jetzt mal auf die Hardware zu übertragen. Eine Zeit lang, oder fast eine Dekade, haben die Konsolen dominiert, vor allem jene von Sony und Microsoft. Auch was die Spielprinzipien angeht, war das recht stark. Und der PC ist jetzt, der feiert, ich würde nicht sagen ein Comeback, denn er war immer da und er hat vor allem auch den Independent-Bereich natürlich
absolut
befeuert und war da eine Plattform, um die man gar nicht herumkam. Aber auch da gibt's dann, sage ich mal, dreht sich die Spirale weiter und wenn ich das richtig deute, wird der in Zukunft auch weiter relevant bleiben.
Ja, das denke ich auch.
Okay, Tobias, dann bedanke ich mich für deine Zeit und das Gespräch. Das hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, für euch war das auch einigermaßen interessant. Ihr findet auf Spielvertiefung zum Nachlesen auch nochmal den Aufsatz oder den Link zum Aufsatz von Tobias, falls ihr es nochmal genauer wissen möchtet. Ja, ich bedanke mich am Ende wie immer und wünsche euch lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.